Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast. Sie heißt Dr. Yael Adler. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Autorin von mehreren Sachbüchern, die es unisono eigentlich alle auf die Bestsellerliste geschafft haben. Unglaublich eigentlich. In letzter Zeit tritt sie häufig auf im Fernsehen. Sie kennen sie als Kolumnistin aus der Zeitung. Sie hat ein Buch geschrieben, ein neues Buch geschrieben, das heißt Genial ernährt, das nicht überraschend wieder auf der Bestsellerliste gelandet ist. Frau Adler, vielen herzlichen Dank. Genial ernährt nimmt mich natürlich gleich wunder. Was braucht es, um sich genial zu ernähren?
Also im Grunde braucht es wie bei allen Dingen, die so rund um Körper und Gesundheit laufen, ein bisschen Wissen, aber natürlich auch ein gutes Bauchgefühl. Und diese Kombination bringt einen weit. Es geht hier gar nicht um Perfektion, es geht vor allem um Balance. Und viele haben so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, was dem Körper gut tut, aber das kann man wiederentdecken.
Was ist vielleicht das Gegenteil? Was ist weniger gut? Was ist nicht genial oder gar nicht genial, um sich zu ernähren?
Also wenn man ganz konkret wird, natürlich das ganze hochverarbeitete Lebensmittelspektrum. Wir wissen aus Studien, dass wenn Leute sich immer Fertigprodukte kaufen, wo eben mehr als 3 bis 5 Zutaten drin sind, die man vielleicht gar nicht mehr zuordnen kann, dann kann man durchaus 500 Kalorien aus Versehen mehr am Tag zu sich nehmen. Und das führt natürlich ganz schnell zu Übergewicht. Und außerdem ist da oft sehr viel Zucker drin, sehr viel Fett, sehr viel Salz, vielleicht auch Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Und vor allem, man merkt gar nicht mehr so, was ist denn da eigentlich alles drin? Das erkennt man gar nicht mehr so. Und das ist nicht gut. Wir haben in unserem Kopf so ein Suchtzentrum. In der Steinzeit diente das dazu, jetzt iss mal ein bisschen Honig, wenn du Honig findest, denn du weißt ja nicht, ob du morgen wieder was zu essen bekommst. Die Hungersnot droht. Aber wir haben ja echt alles und ständig da. Das heißt, auch die Lebensmittelindustrie freut sich darüber, uns süchtig zu halten.
Schlägt das eigentlich auch auf die Leistungsfähigkeit? Ist dieses Essen, das Sie eben gerade beschrieben haben, Fast Food würde ich es jetzt mal plakativ nennen, schlägt das auch auf unsere Produktivität?
Auf jeden Fall, viele merken das sogar, wenn sie was sehr Süßes gegessen haben. Aus unserer Bauchspeicheldrüse wird dann Insulin ausgeschüttet, damit der Zucker in die Zellen gelangt. Eigentlich ja, um mehr Energie zu bekommen. Das gelingt auch, solange man noch genug Insulin produziert. Aber oft ist dieses Insulin sehr fleißig und räumt alles weg und noch viel mehr. Das heißt, man hat manchmal fast so eine Art Unterzuckerung. Und für sensible Menschen bedeutet das zittrig, kopfschmerzig, müde und dann schon wieder Heißhunger. Und wir wissen auch, dass wir uns, wenn wir uns dauerhaft schlecht ernähren, dann hat das einen Einfluss auf die Zusammensetzung unseres Blutes und auch des Darms. Und es kommt häufig zu Silent Inflammation, also einer stillen, nicht so schnell wahrnehmbaren chronischen Entzündung. Und auch das macht uns schlapp und es hat auch seelisch negative Effekte.
Was beobachten Sie, was ist der häufigste, der gängigste Fehler von normalen Menschen? Wir befinden uns jetzt nicht bei den Extremen, nur Pflanzenfresser, nur Fastfoodfresser. Sie und ich, was ist da der häufigste Fehler, die bei der Ernährung im Alltag auftritt?
Sehr häufig ist, dass Menschen viel snacken, so zwischendurch mal was reinstopfen, was halt irgendwo rumliegt, ein Schokoriegel oder ja, also irgendein Rest vom Mittag meinetwegen. Der Körper möchte gerne Essenspausen haben. Das heißt, 4 bis 5 Stunden wäre schon toll, zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, denn die ganzen Verdauungs- und Fermentationsprozesse sollen ablaufen. Und insbesondere nachts ist das wichtig. Das Nachtfasten hilft unserer Darmflora schön in Ruhe zu fermentieren und auch wirklich mal von Wachstum auf Wartung zu schalten. Und Menschen, die halt dazu neigen, danach im Essen vielleicht noch mal vorm Fernseher zu sitzen und dann noch mal irgendwelche Erdnuss oder ja, ich will jetzt gar keine Firmennamen sagen, aber solche Snacks zu sich zu nehmen, die schlafen auch schlechter und die belasten unnötig ihre Darmflora. Und das weiß die Volksmedizin auch, denn morgens gibt's ja das Breakfast, also das Breakfast, das Fastenbrechen. Und das sollten wir ja erkennen, dass die Biologie, der Tag-Nacht-Rhythmus extra für uns es so ausgedacht hat, dass wir abends wirklich eine Pause machen. Und manchmal kann es sogar gut sein, ein sehr frühes Abendessen einzunehmen oder Dinner-Canceling zu machen oder zumindest abends mal die vielen Kohlenhydrate wegzulassen. Denn Der Tag-Nacht-Rhythmus zeigt uns, wenn wir das abends so verfolgen, dann können wir nachts, insbesondere im Schlaf, kurz vor Mitternacht, besonders viel Wachstumshormon freisetzen. Und das wollen wir haben, denn das hilft uns nachts beim Muskelaufbau und beim Fettabbau.
Was versteht die Ernährungsmedizin unter einer gesunden Ernährung?
Eine gesunde Ernährung ist sicherlich auf jeden Fall pflanzenbetont, ja, und auch eben gut zubereitet, also dass wir eben nicht stark verarbeitete Lebensmittel zu sehr integrieren. Eine gesunde Ernährung bedeutet, dass wir klug essen, dass wir also unseren Körper kennen, dass wir so ein bisschen wissen, was unser Körper macht mit dem Essen und welche Lebensmittel dem Körper deswegen auch besonders gut tun. Trotzdem soll die Entspannung nicht fehlen, also der Genuss steht auch im Vordergrund. Es hat etwas mit Lust zu tun, mit Leidenschaft, sehr gerne auch mit sozialen Aspekten, dass man auch mal mit anderen zusammen vielleicht kocht und dann isst. Und dann hat es natürlich auch einen Effekt auf unsere Lebensqualität.
Jetzt hat man da diese Genussmittel, Suchtmittel, Zucker, Alkohol, Fleisch. Wo würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wo hat man da den größten Hebel, um anzusetzen, damit man mit möglichst wenig Verzicht den größtmöglichen Erfolg erzielt?
Das fragen Sie gut. Also Verzicht finde ich gar nicht so toll, das Wort in dem Zusammenhang, weil Verzicht ist schon mal nie gut beim Essen. Denn das macht ja gerade erst Lust. Also wenn man sich Dinge verbietet, dann werden sie im Sinne der Verknappung erst recht interessant. Also sich Dinge verbieten, das muss nicht sein. Aber für eine gute Balance und für eine gute Basis sorgen, das kann sehr lustvoll sein und Spaß machen und gut schmecken, sodass man nicht das Gefühl haben sollte, ich kasteie mich 6 Tage und am Sonntag lasse ich mich dann immer gehen. Das wollen wir gar nicht. Also es ist wichtig, Lebensmittel für sich zu entdecken, die dem Körper gut tun, die gesund sind und die müssen schmecken. Man wird nie jemanden dazu zwingen, Brokkoli essen zu können, wenn der das nicht mag. Und das muss auch nicht sein, denn es gibt ja unendlich viele Alternativen.
Kann zu viel gesund auch krampfhaft sein?
Auf jeden Fall. Es gibt da sogar einen Begriff, der heißt Orthorexie. Also wenn Leute wirklich zwanghaft versuchen, alles richtig zu machen, dann geraten sie unter Stress. Und der Stress führt dazu, ja, dass man keinen Spaß mehr hat, was wiederum ja dem Genuss entgegensteht und was Menschen ja auch schneller altern lässt. Gesunde Ernährung ist ja eine wichtige Säule auch der gesunden Langlebigkeit. Mhm. Wir sehen ja, dass Menschen, die zum Beispiel in mediterranen Gefilden leben und sogar dann auch mal ein Tröpfchen Rotwein dazu genießen, durchaus sehr lange leben, weil sie wahrscheinlich auch eben das mit viel Genuss tun, mit guter Qualität. Ich will Ihnen sagen, ich arbeite ja zum einen in Berlin und zum anderen in Zürich in der Klinik Uttoke und ich mache im Sinne der Anti-Aging- und Präventionsmedizin viele Labortests. Ich gucke also im Blut der Patienten nach und in der Darmflora. Und ich will Ihnen sagen, meine Schweizer Patienten sind nicht nur von außen schön, sondern auch von innen. Die haben nämlich eine ganz vielfältige Darmflora. Also das muss man sich vorstellen wie so ein Mischwald, wo viele verschiedene Baumarten stehen. Und solch ein Mischwald ist sehr robust, wenn dann mal eine Attacke kommt. Während so eine Monokultur aus nur Fichten, da muss ein Parasit kommen und schon liegt das Ganze da nieder. Und ich sehe, dass meine Schweizer Patienten sehr häufig ganz viele verschiedene Darmbakterien in ihrem Darm haben. So ein bisschen wie so ein Steinzeitdarm. Und meine Berliner Patienten häufig nicht so gut, bisschen mickriger. Und woran liegt das? Ich sehe wirklich den Unterschied und das finde ich auch toll und faszinierend. Lebensmittel sind in der Schweiz etwas wert. Sie sind auch leider sehr teuer, aber man genießt sie, man guckt nach Qualität. Es geht nicht um Masse, sondern um Klasse. Und man hat sehr viel Bio, sehr viel regional, sehr viel saisonal. Die Landwirtschaft wird hochgehalten und man hat auch etwas reifere Lebensmittel, zum Beispiel aus dem benachbarten Italien, die einfach schon viel besser auch schmecken und aussehen. Und all das spiegelt sich in der Darmflora wider. Und wir wissen aus der Forschung, dass eine reichhaltige Darmflora mit mehr Gesundheit in allen Organen und mehr Langlebigkeit verbunden ist.
Ist die Schweiz für Sie eine Art Vorzeigeland, wenn es um Ernährung geht? Oder gibt es da ein anderes Land, das Ihnen in den Sinn kommt, das es vielleicht noch besser macht als die Schweizer?
Also in der Schweiz finde ich eine tolle Kombination. Einerseits, dass man auf gesunde und viel pflanzliche Lebensmittel Wert legt. Natürlich gibt es auch Wurst und Käse und sehr fettes Essen durchaus. Aber auch hier ist es, ne, je nach körperlicher Aktivität und ob es vielleicht auch selber gemacht ist oder ob es aus der Fabrik kommt, Es ist außerdem das gute Wasser. Ich finde den Geschmack des Wassers wirklich bemerkenswert. Viel Quellwasser, viel auch das Wasser aus dem Zürichsee schmeckt wirklich gut im Vergleich leider zum Berliner Wasser. Und auch die Bewegung ist ganz ein Kulturgut. Meine Schweizer Kolleginnen und Kollegen gehen am Wochenende wandern, klettern, auf den See. Also man ist sehr naturverbunden. Und wir wissen ja auch aus der Wissenschaft, dass Waldbaden sehr gut für die Seele ist. Und zum einen ist die Seele, das nächtliche Ausruhen, aber auch das Benutzen der Muskulatur wieder einflussnehmend auf die Darmflora. Und diese verschiedenen Bausteine, es ist ja immer nicht nur ein Aspekt, aber diese verschiedenen Bausteine führen dazu, und das zeigen wieder neuere Daten, dass die Schweizer zum Beispiel insgesamt noch schlanker sind als die anderen Europäer und auch bis zu 3 Jahren länger leben. Das ist doch was.
Wie schaffen das eigentlich die Italiener? Ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen, mit so viel Pasta und Rotwein beispielsweise auch, das haben Sie angesprochen. Wie schaffen die das, um eigentlich verhältnismäßig noch relativ schlank zu sein?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Bevölkerungen, die unterschiedliche Esskulturen entwickelt haben. Das hat auch einen Einfluss auf die Gene. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die können besser Fett verwerten, andere besser Kohlenhydrate. Kohlenhydrate per se sind nicht böse. Auch Nudeln dürfen sein. Hier kann man einen Trick anwenden, wenn die Nudeln noch ein bisschen al dente sind, was in Italien der Fall ist und nicht ganz tot gekocht. Dann kommt dieser Zucker, die Glucose, nur sehr langsam raus. Hat also nicht so eine hohe Blutzuckerspitze zur Folge. Und damit ist also so eine etwas härtere Nudel durchaus gut. Und der Trick ist, es gibt Glucose-Tricks. Also wir wollen nicht so sehr immer, dass so ganz hohe Zuckerspitzen passieren. Denn wenn viel Zucker ins Blut strömt, kommt viel Insulin. Und das kann dazu führen, dass die Fettzellen zum Beispiel dann für die nächsten 8 Stunden verschlossen sind und man gar nicht mehr abnehmen kann. Dass aber auch irgendwann die Zellen sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Ja, das wird dann eine Insulinresistenz genannt und das ist die Vorstufe vom Typ-2-Diabetes. Und der herumschwimmende, übermäßige Zucker verklebt außerdem Strukturen. Also zum Beispiel unser Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, der ist eigentlich dafür da, Sauerstoff in die Körpergewebe zu transportieren. Wenn der aber mit Zucker verklebt ist, und das misst der Hausarzt HbA1c, wenn der zu hoch ist, dann kann das nicht mehr für den Sauerstofftransport sorgen. Und der Zucker verklebt eben auch Hautstrukturen. Ich bin ja von Hause aus gar nicht nur Ernährungsmedizinerin, sondern Hautärztin und bin über die Haut zur Ernährung gekommen, weil man an der Haut alles sehen kann, was die Ernährung so mit uns macht. Das fällt uns als erstes ins Auge und sehr viel Zucker lässt die Haut altern. Und deswegen sind ein paar Glucosetricks sinnvoll. Vielleicht darf ich sie Ihnen erzählen.
Ja, gerne, klar.
Also wir wissen, dass Glucose zum Beispiel langsamer freigesetzt wird, wenn wir ein Glas Wasser zu uns nehmen morgens mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Da ist die Essigsäure drin und die macht, dass Zucker insgesamt langsamer herausgelöst wird aus den Lebensmitteln und dass es auch eine gewisse Appetitzügelung gibt. Achtung, nur nicht direkt danach die Zähne putzen wegen der Säure und für Magenempfindliche vielleicht auch nicht optimal, aber für viele eine gute Option, weiß man aus der Forschung, kann Diabetikern vom Typ 2 gut helfen bei der Zuckerregulation. Der zweite Glucosetrick ist, vor einer Mahlzeit einen Gemüsesalat zu sich nehmen und dann eben Eiweiß und Fett essen und dann am Ende das Dessert, so wie es ja auch beim Mehrgänge-Menü gedacht ist. Auch dann muss sich der Zucker erstmal durchbohren durch diese Vorspeisen. Und das ist bei den Italienern durchaus ja auch so, dass man am Anfang einen Salat oder eine Minestrone oder eine Tomatensuppe zu sich nimmt mit vielen Ballaststoffen. Und der dritte Glucosetrick ist, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Also tatsächlich, wenn man das mal selber messen will, es gibt die Möglichkeit, sich einen Glukosesensor in den Arm zu kleben und 12 Tage mal zu tracken. Und dann sieht man, wenn man nach dem Essen nochmal eine Runde um den Block geht, dann wird der Zucker ganz schnell in die Muskulatur geräumt und kann dann keinen Schaden mehr anrichten.
Sie haben vorhin mal gesagt, Essen soll ja eigentlich auch Spaß machen. Nun leben wir in Zeiten, da spielt die eigene Ethik, was man isst, spielt auch immer eine Rolle. Was würden Sie sagen, was darf man essen, um sich auch tatsächlich gut fühlen zu dürfen?
Viel geht über ein gutes Bauchgefühl, wenn ich das mal so sagen darf. Also zum einen muss es schmecken, zum anderen gucken wir immer wieder in die Darmflora hinein. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, das ich seit vielen Jahren verfolge, weil man das auch schon so schön messen kann. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man zum einen die Wissenschaft bedient und die Ernährungsmedizin nicht als Religion betrachtet und zum anderen, dass man misst, was man tut. Man schaut, fehlt etwas, man ergänzt es über Ernährung oder auch Nahrungsergänzungsmitteln und dann misst man wieder. Und außerdem hat man als Feedback in meiner Praxis natürlich immer den Gesundheitszustand der Patienten und das Wellbeing, wie man das heute so nennt. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, und das hat das American Gut Project gezeigt, 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu schaffen. Und das klingt jetzt erstmal viel, aber das kann man ganz einfach schaffen. Aber es ist toll, wenn man dafür mal ein Bewusstsein entwickelt. 30 verschiedene Pflanzen bedeutet, jedes Obst zählt, jedes Gemüse zählt, jedes Gewürz, jedes Kraut, aber auch Nüsse und Saaten. Man darf Pilze dazu zählen und übrigens auch Kaffee. Und es ist eine tolle Challenge, das kann auch Spaß machen, auf diese 30 Pflanzenpunkte zu kommen. Und wir wissen, dass eben 30 verschiedene Pflanzen die ideale Darmflora pflegen. Und außerdem gibt es noch eine andere wichtige 30, das sind 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das kann man auch heutzutage mit so kostenlosen Trackern, ne, auf dem Handy mal verfolgen. Dann gibt man sein Essen mal ein paar Tage ein und schaut, komme ich denn auf 30 Gramm Ballaststoffe durch meine Pflanzenkost? Und ist das nicht der Fall, dann darf uns das motivieren, mehr Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Zum Beispiel mein Lieblingsballaststoff ist Akazienfaserpulver. Das ist so streuselig, sieht aus wie Koks, aber es ist tatsächlich einfach getrocknetes Harz aus der Akazie. Und das, wenn man davon einen Esslöffel zu sich nimmt, macht schon 5 Gramm Ballaststoff aus. Wenn man das in Wasser einrührt, dann sagen die Leute immer, ach krass, ich habe weniger Hunger und die Schlankmacherbakterien werden angefüttert wie so ein Düngemittel. Und dann kann man einfach mal nur durch das Hinzufügen bis zu 6 Kilo abnehmen. Das erzählen mir die Patienten. Und die Studien zeigen ganz klar, wenn man schafft, 5 Gramm mehr Ballaststoff am Tag zu sich zu nehmen, reduziert man die Gesamtsterblichkeit, also an allen Diagnosen, statistisch gesehen, um 14%. Das ist doch mal was.
Was sind vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel, die Sie besonders empfehlen würden, die gut sind?
Eine gute und sehr umstrittene Frage. Deswegen am besten im Blut messen, was mir fehlt und dann dieses über Lebensmittel und oft reicht das nicht, über Nahrungsergänzungsmittel auffüllen. Und was fast allen Leuten fehlt und das betrifft Deutschland, die Schweiz und Österreich, ist Jod. Deswegen ist es wichtig, Jodsalz zu essen. Das ist ein Volksnahrungsergänzungsmittel, damit die Schilddrüse gesund bleibt als wichtiges zentrales Organ für alle Ecken und Enden in unserem Körper. Außerdem Vitamin D, das kann man über die Haut in der Sonne herstellen, macht aber halt Falten und Hautkrebs. Und wenn man es selber herstellen will, sollte man Bauch oder Po in die Sonne halten, 10 bis 20 Minuten als Hellhäutiger und dann zuklappen, weil dann ist die Tagesdosis eingefahren. Besser ist es aber, vom Baby bis zum Greisenalter mit Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel zu arbeiten. Bei Erwachsenen ist das so eine Dosis von 2500 Einheiten plus minus mit K2 in Kombination, damit es auch keine Osteoporose gibt und damit es eine Bekämpfung von Krebsrisiko gibt, 13% weniger Krebs bei guten Vitamin-D-Spiegeln und auch eine gute Virusabwehr. Und alle Organfunktionen laufen gut mit Vitamin D. Das ist nicht nur ein Vitamin, sondern auch ein Hormon. Es ist so wichtig, dass wir eben Selbstproduktion und von außen zuführen brauchen. Außerdem Omega-3-Fettsäuren fehlen auch fast allen. Die sind wichtig gegen Demenz, für ein gut arbeitendes, elastisches Herz-Kreislauf-System, für eine gute Durchblutung und vor allem für Anti-Entzündung. Und hier sollten es 1 bis 2 Gramm Fischöl oder Algenöl sein. Und da muss EPA und DHA in guten Mengen enthalten sein. Und für meine Haut- und Haarpatienten ist sehr gut auch Zink, weil das haben oft die Menschen eher wenig. Das hilft bei 300 Stoffwechselprozessen, also auch bei der Wundheilung und beim Kollagenaufbau fürs Bindegewebe. Und Selen fehlt auch sehr vielen Menschen. Und gerade wenn man keine Tiere isst, dann fehlt erst recht Selen. Die Böden sind oft entleert. Man kann dann mit Paranüssen arbeiten, mit Kokosnuss oder eben mit Selen als Nahrungsergänzungsmittel. 100 Mikrogramm am Tag ist auch wichtig für die Schilddrüse, genauso wie Jod. Und viele profitieren abends noch von Magnesium, weil das die Verdauung verbessert, das Herz unterstützt, die Zellfabriken ankurbelt, die Muskulatur unterstützt und einfach auch beim Schlafen hilft, ne, dass man besser schläft. Und hier am besten immer das organische Magnesium. Alles andere allerdings würde ich langfristig nicht blind einnehmen. Ne? Also nicht dauernd B-Vitamine, also außer ich bin Veganer, oder andere Nahrungsergänzungsmittel in wilden Mixturen einfahren, denn da wird oft überdosiert oder Unnötiges gegeben. Und wir wissen aus der Sportmedizin, dass ein Übermaß an Antioxidantien, Vitaminen, also Radikalfänger, so nennt man das ja auch, also Substanzen, die freie Radikale in unserem Körper abfangen. Das ist jetzt keine politische Vereinigung hier aus Berlin, sondern das sind Stoffe, die unser Gewebe schädigen und die beim Stoffwechsel immer freigesetzt werden. Und unser Körper kann die bekämpfen selber oder durch Vitamine, die wir von außen zuführen. Aber wir sollten den Körper eben auch selber machen lassen, denn die Sportmedizin zeigt, wenn man das dem Körper abnimmt, dann bleibt der Trainingserfolg aus. Und das ist ja schade.
Mhm. Wir haben noch gar nicht über Fleisch gesprochen. Kann man heute noch mit gutem Gewissen Fleisch essen? Oder müssen wir uns mehr oder weniger definitiv vom Steak, vom Schnitzel und Konsorten, müssen wir uns da verabschieden?
Auch da gibt es Daten, Gott sei Dank. Also wovon ich mich definitiv möglichst häufig verabschieden würde, wäre hochverarbeitetes Fleisch, sprich Wurst. Denn Wurst und andere ähnliche Wurstwaren, Fleischwaren, sind voller Salz, sind voller gesättigter Fette, sind voller Nitrosamine, weil sie gepökelt werden. Und die gelten offiziell auch laut WHO als krebserregend. Und da würde ich eher selten zugreifen, gerade auch Grillwurst und so. Da wird noch mehr von schädlichen Stoffen gebildet. Aber Fleisch ist per se nicht so böse. Natürlich ist das Thema Tierwohl ein wichtiges Thema. Das geht mir auch nah und nichtsdestotrotz sagt die Wissenschaft ganz klar, wenn man ein schieres, gutes Stück Fleisch isst, bei Männern 600 Gramm pro Woche, bei Frauen 300 Gramm pro Woche rotes Fleisch ist okay und viel Platz noch für Gemüse auf dem Teller lässt, hat man keine gesundheitlichen Nachteile. Es ist ja schon auch so, dass Fleisch eine gute Eiweißquelle ist, auch eine gute Eisenquelle, eine gute Vitamin B12 und Selenquelle. Und andere Stoffe, die unser Körper durchaus auch braucht, die kann man auch über Pflanzenkost bekommen. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Ich würde gerne gleich eine Geschichte von meinem eigenen Aminosäureprofil erzählen. Aber man kann natürlich auch mal auf weißes Fleisch greifen. Das ist auch durchaus okay. Oder eben auch auf Fisch und Meeresfrüchte. Alles hat Vor- und Nachteile. Auch Fisch und Meeresfrüchte sind heute leider oft belastet mit Schwermetallen. Ja, Quecksilber oder Arsen. Das ist ein Problem, das kann man leider auch im Blut messen und dann kriegt man manchmal einen Schreck. Also hier auch gucken, tja, dass man die Fanggebiete wechselt und beim Thunfisch sehr vorsichtig sein, weil das ist ein großer, langlebiger Fisch, der leider sehr viel davon in seinem Leben aufnimmt. Aber also Ihre Frage war, ist es schädlich, was jetzt unsere Gesundheit anbelangt? Wenn es gute Produkte sind, in Maßen genossen, ist es nicht schädlich und total okay. Hauptsache der Gemüseanteil stimmt.
Mhm. Inwiefern verändert Fleisch den Menschen?
Das ist ja eine sehr philosophische Frage. Es ist so, dass Fleisch tatsächlich, es gibt Untersuchungen, das ist eigentlich ganz witzig, die Wissenschaft ist auch manchmal humorvoll. Man hat gesehen, was passiert, wenn man Männerschweiß Frauen vorlegt? Also Frauen mögen Männerschweiß durchaus. Da gibt es einen biochemischen Sextalk, der abläuft. Also das heißt, wir schnuppern, ist das ein potenzieller Partner? Und dann hat man geguckt, Männerschweiß von Männern, die proteinreich essen mit Fleisch. Also ne, da denkt man ja so, Testosteron, Protein, Fleisch. Oder von vegetarischen Männern. Da würde man ja, oder man fragt dann die Frauen, was findet ihr besser? Und dann würde man ja erstmal denken, wahrscheinlich so dieses Testosteronige. Aber Tatsache ist, der vegetarische Männerschweiß hat in diesen Untersuchungen besser abgeschnitten, hat also die Frauen mehr angemacht und vor allem da der von den Knoblauch fressenden Männern. Und jetzt nicht der Atem, ja, zu betrachten, aber man denkt, das liegt daran, dass über diesen Schweiß eine Gesundheitsinformation abgedampft wird. Im Knoblauch sind ja zum Beispiel Schwefelverbindungen und die sind ganz wichtig für unsere Durchblutung. Und beim Mann heißt das, der Schwellkörper profitiert, so ein bisschen wie Naturviagra. Mhm. Oder auch das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, dieser Mann mit diesem schönen Knoblauch-Achselschweiß verspricht freudige Stunden. Und danach, wenn ein Nachkomme gezeugt wird, steht er sogar noch länger womöglich als Vater und als Partner zur Verfügung, weil ja nicht nur die Schwellkörper, sondern auch das Herz-Kreislauf-System so fit sind. Also ja, es macht etwas mit dem Körper, zum Beispiel mit dem Körpergeruch, aber auch die Zusammensetzung der Darmflora wiederum ändert sich. Und bei sehr viel Fleisch ist es so, dass die Darmflora ja alles zersetzt und fermentiert. Es kann halt auch mal zu Fäulnisprozessen kommen oder zur Freisetzung von Chemikalien durch die Bakterien. Und die können durchaus auch das Herz-Kreislauf-System belasten, denn diese Chemikalien werden in die Blutbahn abgegeben. Das heißt, zu viel Fleisch kann die Darmflora negativ beeinflussen und zu Stoffen führen, die auch durchaus krank machen. Deswegen, wie immer, niemals in die Extreme gehen, sondern eine gesunde Balance pflegen. Und dann ist das auch wiederum in Ordnung.
Gehen wir ins andere Extrem, gar kein Fleisch. Wie gut ist Veganismus? Müssen Menschen vegan leben? Wäre das sinnvoll? Und wenn ja, können wir das überhaupt?
Also wenn man mit Veganern redet und sie auch in meiner Praxis sieht, dann können sie sehr gut damit leben. Sie sind auch durchaus Menschen, die sehr gesundheitsbewusst sind. Aber sie müssen sich mit ihrem Lebensmittel oder ihren Lebensmitteln beschäftigen, denn sonst fehlt ihnen etwas. Und in aller Regel müssen wirklich Veganer Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, weil das über die Pflanzenkost nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Und ich bin selber vegetarisch, also nicht vegan. Ich esse sehr gerne Ei und Hüttenkäse und Quark. Aber als Ernährungsmedizinerin weiß ich natürlich, wenn ich eine gesunde Auswahl an Lebensmitteln treffe, die pflanzlich sind, komme ich schon an alle Eiweiße heran, die ich brauche. Zum Beispiel die Pseudogetreide, Amaranth und Buchweizen und Quinoa, aber auch über Pilze, Nüsse, Saaten, Vollkorn oder über Hülsenfrüchte, Soja natürlich auch ganz besonders. Da kommt man schon an eine bunte Mischung und man muss das klug kombinieren. Und dann sagt man, oh ja, da sind alle Aminosäuren drin, die unser Körper braucht, um dann auch alle Eiweiße herzustellen. Aber Achtung, das kann individuell variieren und das will ich eben über mich gerne erzählen. Ich habe bei mir ein Aminogramm gemacht, also im Blut geguckt, habe ich denn genug Eiweiß? Das hatte ich, aber die Zusammensetzung der Eiweiße oder die Aminosäuren, die die Eiweiße bilden, waren leider nicht so optimal. Mir fehlten einige Aminosäuren, vor allem die, die zuständig sind für Muskelaufbau. Und ich bin ja jetzt eine Frau im kritischen Alter und da kommt es ja leider zum Muskelabbau und stattdessen kommt Fett dahin. Das heißt, man isst gleich viel und wird plötzlich dicker. Und das ist natürlich, wissen wir alle, nicht so optimal. Das heißt, ich musste schon gucken, es hat bei mir individuell nicht gereicht. Und der Altersforscher Dr. Walter De Longo sagt auch ganz klar, bis zum Alter von 65 sollten pflanzliche Eiweiße überwiegen. Ist das nicht der Fall, ist das genauso schädlich wie Rauchen für unsere Gesundheit. Aber ab dem Alter von 65 darf der Fleisch- oder tierische Eiweißanteil steigen, weil die Bioverfügbarkeit für unseren Körper durch tierisches Eiweiß besser ist. Und da geht der Muskelabbau so rasant vonstatten, dass man hier gegensteuern muss. Aber natürlich auch mit Kraftsport, ne? Das ist ganz wichtig. Und mit einfach auch Bewegung, damit wir nicht hinfällig werden und Osteoporose bekommen. Also bitte individuell, aber pauschal kann man trotzdem sagen, viel Pflanzenkost und da kriegt man auch viel Eiweiß. Aber der Veganer muss noch mal ein bisschen genauer hinschauen und dann kann der so auch durchkommen.
Vor ein paar Jahren, 2018, gab es eine Netflix-Serie, einen Dokumentationsfilm oder einen Film generell, die hieß Game Changers. Da wurden vegane Sportler porträtiert, die fast schon eine mit einer Art Superkraft, konnte man meinen, da ausgestattet sind, weil sie eben vegan leben. Und da wurde alles dafür gemacht oder wurde so erzählt, dass es eben wegen dieser veganen Nahrung sei. Novak Djokovic, Lewis Hamilton, glaube sogar Arnold Schwarzenegger wurden da als Beispiele genannt. Stimmt das? Fördert das wirklich auch die Leistung von Sportlern, ist das gut, wenn man sich da vegan ernährt? Wie schätzen Sie das ein?
Also das ist sehr gemischt, was ich da an Daten gefunden habe. Und es wird auch hier wieder individuell sein. Und man soll jetzt auch niemanden zwingen. Aber es gibt auch die Theorie, dass eben die Energieverfügbarkeit im Muskel durch Weglassen von tierischen Produkten geringer sein kann. Also dieses Explosive des Muskels. Es gibt ja dieses Kreatin auch als Energielieferant für gerade so dieses initiale Anspringen. Kreatin ist übrigens auch für die Gehirngesundheit gut und wird jetzt sogar menopausalen Frauen oder auch im Reha-Bereich empfohlen. Also hier würde ich mich lieber zurückhalten und sagen, wahrscheinlich kommt man mit beidem ans Ziel, aber vielleicht doch durchaus bei dem einen oder anderen, wenn es jetzt gar keine tierischen Produkte sind, vielleicht mit etwas weniger Ansprungkraft. Aber ich bin keine Sportmedizinerin und habe da zu wenig systematische Untersuchungen selber gemacht. Aber in meiner Literaturrecherche, und das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, gibt es beides an Aussagen. Mhm. Das ist ganz oft so in der Ernährungsmedizin. Hier wird gestritten, auch unter Wissenschaftlern. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist tatsächlich wie ein Religionskrieg mit Beschimpfungen, mit Demütigungen, mit Extremen, mit Vorhaltungen. Es wird moralisiert. Da muss man vorsichtig sein und einfach auch die Augen offen halten und auch mal individuell ausprobieren und immer bedenken, die Genetik macht 10-30% aus und 70% sind Lebensstilmaßnahmen. Und manchmal kann ja auch zum Beispiel ein Veganer mit veganem Proteinpulver arbeiten. Das ist ja dann durchaus auch mal ein kleiner Trick. Dann ist man immer noch Veganer, aber hilft noch ein bisschen nach.
Mhm. Was ist eigentlich von all diesen Trends, Veganismus, dann auf Kohlenhydrate verzichten, Longevity, es gibt ja irgendwie dieses auch die 16-8-Fasten, all diese Trends, was ist da eigentlich der größte Blödsinn, der ihm bis jetzt über den Weg gelaufen ist?
Der größte Blödsinn ist, dass man glaubt, dass nur ein richtiger Weg existiert. Es gibt immer viele richtige Wege und jede dieser Ernährungsformen hat irgendeinen Charme und irgendetwas Interessantes. Aber alle Extreme sind langfristig sicherlich nicht für jeden gut durchzuhalten. Und ja, ich will nur mal erzählen, ein Extrem aus dem Alltag. Eine Freundin von mir liebt Brot, aber sie verzichtet seit 6 Jahren auf Brot, damit sie ihre Figur halten kann. Und ein anderer Freund ist sehr schlank und elastisch, übrigens beides Schweizer, und macht sein Brot selber, indem er Körner selber mahlt und den Teig ganz lange gehen lässt. Ne? Da kommt es ja auch zu Fermentationsprozessen und der isst und genießt sein Brot. Das heißt, wir müssen nicht auf Carbs verzichten, sondern es kommt hier auf die Menge und die Qualität an und übrigens auch auf die Tageszeit. Hier kann man wieder die Wissenschaft bedienen. Unser Tag-Nacht-Rhythmus zeigt wieder, dass die Volksweisheit gesund oder klug ist, nämlich morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Wir haben neulich oder vorhin schon über unser Dinner-Canceling gesprochen. Und aber morgens zu frühstücken kann durchaus sehr sinnvoll sein, weil unser Körper morgens Insulin bereitstellt, egal ob wir essen oder nicht, weil unser Steinzeitkörper sagt, ja, jetzt isst du mal schön ein bisschen Energie, weil jetzt gehst du gleich auf die Jagd. Und mittags gibt es auch noch ein bisschen Insulin, damit eben schnell diese Energie in die Zellen, in die Muskulatur gelangt. Und abends muss das ja nicht mehr sein, da brauchen wir ja keine Energie mehr so in diesen Mengen, da haben wir unser Nachtfasten. Und deswegen ist es absolut total okay, Carbs zu essen, aber man sollte unbedingt auf diese vielen freien Kohlenhydrate verzichten. Und das ist Haushaltszucker, das ist High Corn Fructose Sirup oder auch Maissirup genannt, was gerade in den USA als sehr billiges, intensives Süßmittel verwendet wird. Das macht auch eine Leberverfettung. Natürlich auch viel Obstsaft hat sehr viel Zucker oder Obstmus und natürlich auch die versteckten Zucker und auch Weißmehl. Wir wissen, dass vor 200 Jahren die Menschen noch ungefähr 2 Kilogramm Zucker pro Kopf pro Jahr zu sich genommen haben und heute sind es schon 70 Kilogramm. Und in 200 Jahren hat sich unser Körper evolutiv da natürlich überhaupt nicht drauf einrichten können, drauf anpassen können. Und das ist der Grund, warum wir so hohe Zahlen an Zivilisationskrankheiten weltweit haben. 74% der Todesfälle sind durch vermeidbare Zivilisationskrankheiten zu erklären. Das ist Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt, hohen Blutdruck, Schlaganfall, aber auch Gefäßdemenz. Dann der Typ-2-Diabetes, das ist schon eine richtige Pandemie und auch Krebserkrankungen, die 30 bis 40% tatsächlich durch Lebensstil mitverantwortet sind. Und wir haben 42% Übergewichtige weltweit. Und das muss man sich vor Augen führen. Das heißt, ja, diese hochverarbeiteten, in der Natur so gar nicht vorkommenden Zucker, die sind wirklich schlecht, die machen uns krank. Aber Kohlenhydrate, die in komplexen Strukturen stecken, zum Beispiel in der Haferkleie oder in Ballaststoffen oder eben in den ganzen Gemüsen, die sind absolut gut und dürfen uns mit Energie versorgen. Und wir brauchen davor überhaupt keine Angst zu haben und übrigens auch nicht vor Fett. Früher hat man immer gesagt, Fett macht Fett. Jetzt weiß man, Fett hilft beim Schlankbleiben. Zum Beispiel Olivenöl, die Päpstin der Öle, kaltgepresst, extra nativ, hat antientzündliche Stoffe, so gut wie Ibuprofen, nur ohne Nebenwirkungen und sehr viele weitere gute Fettsäuren und Inhaltsstoffe, die uns gesund halten. Und der Fettanteil in unserer Ernährung darf tatsächlich sogar mit gesunden Fetten 35% der Kalorienzufuhr ausmachen, weil es macht einfach auch länger satt, es schmeckt besser, es hilft, fettlösliche Vitamine in den Körper zu transportieren. Und all das sind Gedanken, ne, dass wir, wenn wir länger satt sind und mehr Lust haben und Spaß haben beim Essen, dass das uns hilft auch bei der Gewichtskontrolle.
Was macht man, wenn einem dieses gesunde Essen viel weniger gut schmeckt als eben eine Wurst oder Tiefkühlpizza oder Chicken Nuggets aus dem Tiefkühlregal? Was ist, wenn einem dieses gesunde Essen einfach nicht wundert?
Da will ich tatsächlich motivieren zu sagen, da hat man sich von der Lebensmittelindustrie leider das Appetitzentrum versauen lassen. Dort gibt es Lebensmittelchemiker, die werden über Jahre für nichts anderes ausgebildet und bezahlt, um uns süchtig zu machen, unser Geschmacks- und Appetitzentrum zu verändern. Und wir müssen uns klar machen, was hat die Natur für uns vorgesehen? Da gibt es überhaupt nichts, was in einem Schlag süß, fett und salzig ist. Aber wenn wir an der Bahnhofsbäckerei vorbeigehen und da ist viel Industriegebäck, ne, das riecht so schön nach Kohlenhydraten und Fett und das wollen wir sofort essen, weil da dieses Zentrum anspringt. Aber in der Natur gibt's das so nicht. Und wenn wir uns etwas Gutes tun wollen, und es passiert spätestens dann, wenn wir merken, dass wir zunehmen oder nicht mehr gut schlafen oder das Immunsystem da niederliegt oder wir uns einfach auch seelisch nicht mehr so gut fühlen, dann können wir über die Ernährung sehr viel schaffen. Das ist quasi wie eine Art Medizin. Und mit diesem Wissen und der inneren Motivation und dann aber auch sehr schnell den Erfolgserlebnissen und diesem guten Gefühl, was das in uns ausmacht, das motiviert Menschen sichtbar, da dran zu bleiben. Denn wir wollen ja ein Lustgefühl und ein gutes Gefühl haben. Und das gelingt schon innerhalb von 3 Wochen bis 6 Wochen, das zeigt ja auch die Forschung, sich umzugewöhnen, sehr schnell umzugewöhnen. Und mein Sohn, der ist studiert an der ETH übrigens, ganz toll, tolle Universität. Und der sagt, dort gibt es ein tolles Sportzentrum für die Studenten. Also das heißt, hier ist auch Bildung mit körperlicher Bewegung kulturvoll verbunden. Also ich finde ich eine ganz tolle Haltung, dass man das anbietet den Studenten, dass man zeigt, ja, wir wollen, dass ihr euch bewegt, aber gleichzeitig auch anspruchsvoll lernt. Super. Und der hat das Fitness für sich entdeckt. Und in der Schulzeit, da war das immer so, die Jugendlichen, die gehen sich ja immer irgendwas kaufen, so in der Pause auch Süßes und Muffins. Und dann hat er angefangen, sich um seinen Körper noch mehr zu kümmern und hat sich sehr mit dem Essen beschäftigt, kocht selber und hat dann mal wirklich 6 Wochen auf Süßigkeiten verzichtet. Und dann hat er wieder einen Schokoriegel gegessen und sagte, oh Gott, das war so süß. Was gezeigt hat, dass unsere Geschmacksknospen wieder sensibilisierbar sind für die Süße einer Möhre.
Mhm. Und mit was für Gefühlen, wenn wir gerade bei diesen öffentlichen Einrichtungen sind, mit was für Gefühlen beobachten Sie eigentlich, dass der Staat in Deutschland, aber eben auch in der Schweiz, immer mehr Einfluss aufs Essen nimmt? Gewisse Institutionen bieten dann nur noch Kantinen an, die kein Fleisch mehr geben, nur noch vegane Nahrung. Besorgt Sie das als Ernährungsmedizinerin? Finden Sie da zu viel Einfluss oder ist das vielleicht sogar gut? Wie sehen Sie diese Diskussion?
Also mein Problem ist vielmehr, dass das Essen gerade in Deutschland, in Kantinen, in der Schule, im Kindergarten, in Krankenhäusern oft katastrophal schlecht ist. Mhm. Da wird also, wenn jemand vegetarisches Essen im Krankenhaus bestellt, dann doch irgendwie Wurst serviert und kein frisches Essen und Joghurt mit Zucker. Ich hatte gerade neulich einen Patienten, der sagte, Frau Doktor, Sie sagen ja immer, man soll sich Quark mit Erdbeeren gönnen, das sei gut. Aber schauen Sie mal, Frau Doktor, hinten steht drauf so und so viel Zucker. Sag ich, super, genau, Sie sind sensibilisiert, Sie haben darauf geachtet, Sie sind plötzlich mündig geworden. Ja, kaufen Sie sich doch einen weißen Quark und nehmen Sie Tiefkühlbeeren oder echte, also frische Erdbeeren und machen Sie vielleicht noch ein paar Nüsse rein und ein bisschen vielleicht noch Saaten, Weizenkeime, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen. Und dann haben Sie ein richtig gesundes Essen. Und wenn Sie süßen wollen, wir können gern gleich auch noch mal über gesundes Süßen sprechen. Da gehen ja auch zum Beispiel Dattelstücken oder kleingeschnittene Trockenpflaumen. Dann tut man sich etwas Gesundes und etwas Gutes. Also es ist leider so, dass dafür offensichtlich kein Geld da ist. Und gerade bei Kindern, die sollen ja, damit sie gesund und gut wachsen können und gut lernen können, gesundes Essen bekommen. Und das ist auch eine Erziehungsmaßnahme, eine Investition in die Zukunft. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Meine Eltern haben immer, es gab immer frisches Gemüse, es gab auch eine Süßigkeiten-Schublade. Aber wir haben normal und vielfältig gegessen. Und dann bin ich aber im Biologieunterricht von so einem Ökolehrer, so mit Strickpulli und Jesuslatschen und so, Wollsocken und so, haben wir tatsächlich Müsli zusammen gemacht. Also auch aus eigenen Körnern, die wir gemahlen haben, die haben wir über Nacht dann gehen lassen. Heute nennt man das Overnight Oats. Und wir haben dann Kiwi reingeschnitten und Nüsse und Saaten. Und das hat mir so gut geschmeckt. Und obwohl ich gesundes Essen von zu Hause kannte, konnte dieser Lehrer mich mit dieser Art der Zubereitung eines Frühstücks nochmal ganz neu erreichen und inspirieren und ergreifen. Und ich erinnere mich sehr gerne an dieses Genusserlebnis bis heute. Das kann also für jedes Kind aus jedem Haushalt nur sinnvoll sein. Und unsere Gesellschaft sollte genau da rein investieren, denn das ist unsere Zukunft und am Ende spart es Krankheitskosten.
Was würden Sie auf gar keinen Fall essen?
Ich esse auf gar keinen Fall hochverarbeitete Lebensmittel, wo ich nicht mehr erkenne, was drin ist und wo hinten ganz viele Inhaltsstoffe draufstehen, die ich nicht erkennen kann. Und ich mag auch keine Würstchen, auch weil ich weiß, wie ungesund sie sind. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass was ich nicht mag, für andere gilt. Ich denke, jeder darf das so ein bisschen für sich entscheiden. Was aber ganz wichtig ist, und das sollten viele Menschen wissen, es gibt gute Möglichkeiten, gesund zu süßen. Wir haben ja jetzt ganz oft über Zucker gesprochen und über Fructose als billiges Süßmittel, wo Menschen Fettleber bekommen, Leberzirrhose bekommen, bis hin zur Transplantation, sogar auch schon bei Kindern. Also da sollen wir unbedingt Alternativen nutzen, wenn wir gerne süßen. Und wir müssen uns nicht komplett den Süßgeschmack verbieten. Aber ich rate dazu, es auszuprobieren, zum einen mit Gewürzen zu arbeiten, die süßlich sind, wie Süßholzwurzel, gerne auch Kakao übrigens, wie Zimt, was auch sehr gut ist für den Zuckerstoffwechsel, Antidiabetes wirkt, oder auch Vanille. Und auch super ist die Aminosäure Glycin. Die gibt es in Pulverform und die ist super zum Kollagenaufbau, also unser Bindegewebe profitiert davon, ist aber auch sehr gut für einen gesunden Schlaf und wird gerade als Anti-Aging-Mittel für unser Gehirn ja untersucht und beschrieben. Das heißt, wenn man Glycin sich über seinen Joghurt drüber streut oder in den Kaffee einrühren möchte, statt Haushaltszucker hat man eine milde und sehr gesunde Süße. Und in eine ähnliche Richtung geht das Nutzen von Tagatose und Galaktose und weiteren sogenannten intelligenten Zuckern. Die gibt es mittlerweile als Streusüße und als Sirup oder auch in ersten Süßigkeiten. Und wenn die weltweit benutzt werden würden, dann gäbe es keine Diabetes-Typ-2-Pandemie. Die Tagatose und Galaktose kamen auch in der Muttermilch vor und werden jetzt über Fermentation zum Beispiel aus Maisstärke gewonnen. Und die Tagatose ist präbiotisch wirksam, also fördert die Darmflora und senkt auch den glykämischen Index einer Mahlzeit, zu der man das einnimmt. Das heißt, es ist weniger Zuckerlast für den Körper da. Und die Galaktose ist super für die Gehirnzellen. Es liefert Energie für die Gehirnzellen, ganz ohne Insulin übrigens. Also Menschen mit Typ-3-Diabetes, Alzheimer-Demenz, wo Glucose nicht mehr in die Zellen reinkommt, weil einfach auch da eine Insulinresistenz wie beim Diabetes Typ 2 existiert. Die können mit Galaktose nochmal richtig kognitiv aufgehellt werden und mit Energie versorgt werden. Aber auch wir anderen ohne Demenz haben eine Verbesserung der Nervenkommunikation und der Vermehrung der Nerven zu verzeichnen. Und auch unsere Schleimhäute profitieren von der Galaktose, weil Schleimstoffe aufgebaut werden und das verbessert unsere Abwehr und auch der Stoffwechsel im Hinblick auf Schlankheit wird angekurbelt durch Galaktose. Und damit kann man, süße alle Desserts damit, und meine Gäste lieben das, damit kann man heute auf eine gesunde Weise süßen und muss eben nicht auf diese schlechten Zucker zurückgreifen. Übrigens auch Sirup und Honig und Dicksaft, das ist alles eigentlich nur flüssiger Zucker und auch künstliche Süßstoffe, vor denen möchte ich auch ganz gerne warnen. Das ist auch etwas, was ich auch bei meiner Buchrecherche tatsächlich mir wirklich abgewöhnt habe. Ich habe immer gedacht, naja, die Kollegen sagen ja in der Wissenschaft, so ein bisschen Süßstoff ist super, das wird ja so durchgeleitet. Nee, jetzt haben die israelische Wissenschaftler herausgefunden, dass künstliche Süßstoffe auch natürlich durch die Darmbakterien fermentiert werden. Und natürlich erstmal kein Anstieg von Zucker, kein Anstieg von Insulin. Ja, aber bei der nächsten Mahlzeit, da gibt es einen Second-Meal-Effekt, also einen Effekt, den man erst später sieht, und zwar eine Verschlechterung des Glukosestoffwechsels mit einer quasi diabetischen Stoffwechsellage, eben zeitversetzt, weil natürlich die Bakterien diese Süßstoffe verarbeitet haben und zack, plötzlich wird der Stoffwechsel schlechter. Und es ist ja auch ganz oft sichtbar, Leute, die sehr viel so Süßstofflimonaden trinken, sind durchaus alles andere als schlank. Denn das hilft auf keinen Fall nach meiner Auffassung und eben Auffassung vieler Wissenschaftler beim Abnehmen. Im Gegenteil, das Risiko für Übergewicht und die Folgeerkrankung und Diabetes Typ 2 wird eher befeuert. Und dann kommen die Leute noch mit dem Thema Birkenzucker. Das klingt ja gesund. Auch hier hat ein Forscher aus der Berliner Charité, der Dr. Witkowski, festgestellt, dass es die Blutplättchen offensichtlich verklebt. Das heißt, es ist ein Gefäßrisiko damit verbunden, wenn man das in größeren Mengen benutzt als vermeintlich gesundes Süßmittel.
Was halten Sie eigentlich von der Abnehmspritze oder solchen Abnehmtabletten? Wie denken
ja.
Sie darüber?
Also das ist ein faszinierendes Thema. Ich bin ja als Ernährungsmedizinerin da natürlich schon auch tagtäglich mit beschäftigt. Diese Abnehmspritzen helfen Menschen wirklich aus einem Stoffwechselloch herauszukommen. Menschen, die sehr übergewichtig sind, haben große Risiken, was hohen Blutdruck, Herz-Kreislauf und Schlaganfall anbelangt. Sie haben auch ein höheres Krebsrisiko und natürlich dieses Typ-2-Diabetes-Risiko. Sie haben schmerzende Gelenke, sie können sich schwer bewegen, sie schnarchen dadurch, sie haben Gewebe am Hals, dann haben sie Atemaussetzer und das verkürzt ebenfalls ihr Leben und macht schrecklichen Stress. Sie haben außerdem Entzündungen im Körper. Und es gibt Menschen, die kommen trotz Ernährungsberatung da nicht mehr raus. Und diesen Menschen kann man mit diesen Spritzen wirklich sehr gut helfen, zumindest auch mal für eine Zeit, endlich ihre Ziele zu erreichen, motiviert zu sein, endlich sich wieder bewegen zu können und zum Sport zu kommen. Ich hatte gestern eine Patientin, die hat eine schwere Atemerkrankung, also eine COPD, und kam sozusagen aufgrund dieses Luftmangels und dem leichten Übergewicht nicht mehr vom Fleck. Und ist eine Frau 60 Jahre alt, also jetzt nicht uralt. Und ich habe ihr mit ihr gemeinsam die Abnehmspritze, natürlich in ganz kleinen Mengen nur, weil sie eben nicht wahnsinnig übergewichtig war, begonnen. Und natürlich das mit Ernährungsberatung. Also mehr Eiweiß essen, Kraftsport ist unbedingt nötig und diese 30 Gramm Ballaststoffe, damit man auch nach Absetzen der Spritze schlank bleiben kann, sein Gewicht halten kann. Aber diese Zeit zu nutzen, um sein Leben umzustellen und Erfolge einzufahren. Und diese Patientin kam jetzt nach ein paar Wochen und ihre Atmung war frei. Und sie sagt, sie kann jetzt ganz ohne Pause sogar wieder Treppen steigen. Und die ist noch auf einem Weg, aber sie kann endlich wieder Sport machen. Und hier sehe ich doch einen großen Nutzen von solchen Medikamenten als Arzneimittel. Problematisch ist es, wenn junge Menschen das als Lifestyle-Produkt nutzen. Das ist sicherlich auch wieder verquer, weil das natürlich auch nicht hilft, wirklich einen guten, gesunden Bezug zum Körper zu bekommen. Und wir können eben ohne Kraftsport, ohne Ausdauersport und ohne einen Bezug zu gesunden Lebensmitteln nicht langfristig erfolgreich sein. Also ohne das geht es auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja auch Kollegen, die das komplett verachten. Das sehe ich so nicht. Also ich sehe schon auch Chancen dabei.
Mhm. Und sehen Sie eigentlich in einem schlechten Gefühl beim Essen etwas Gutes? Da quasi die natürliche Hemmschwelle, damit man sich da nicht irgendwie zu irgendwelchen Versuchungen hinreißen lässt, ist ein schlechtes Gefühl gar nicht so schlecht beim Essen.
Also das Sättigungsgefühl ist super, weil es zeigt natürlich, Achtung Körper, jetzt reicht's. Aber auch das ist ja bei einigen Menschen verloren gegangen. Und es schützt uns natürlich auch vor zu viel Fettansammlung. Leider, das zeigt auch die Wissenschaft, haben Fettzellen so eine Art Gedächtnis, wahrscheinlich epigenetisch. Das heißt, wenn man mal dick war und dann mühselig abnimmt, muss man immer dranbleiben und bewusst dranbleiben, weil die Zellen doch gerne wieder Zucker und Fett, das vorbeischwimmt, dann wieder aufnehmen, weil sie erinnern sich, ich war doch mal so und so voll und das würde ich eigentlich ganz gerne wieder haben. Und dieser Effekt kann wohl bis zu 10 Jahren auch andauern. Also das ist auf jeden Fall eine gute Funktion und dann natürlich auch Ekel ist eine schützende Funktion vor Vergiftung. So auch bei den Bitterstoffen, die ja sehr gesund sind und die leider in sehr vielen Lebensmitteln auch weggezüchtet worden sind, weil damit der Verbraucher das gerne mag und isst. Aber die Bitterstoffe, es gibt Rezeptoren, Empfangsstellen im gesamten Körper, die haben schon einen gesundheitsförderlichen Effekt an ganz vielen Ecken und Enden. Und bei Kindern, die mögen das nicht so, aber im Laufe des Lebens haben wir schon Lust auch mal auf was Bitteres, zum Beispiel auch Kaffee, ne? Oder Radieschen oder irgendwelche Gemüse, die eben, oder diese scharfen, bitteren Salate, die liefern uns auch gleichzeitig sehr viele lösliche Ballaststoffe, um die Darmflora zu pflegen. Da ist also das so ein bisschen widersprüchlich, ne? Am Anfang findet man Bitterstoffe eher nicht so schön, aber eigentlich kann man sich da auch wieder hintrainieren und das wäre auch sinnvoll.
Wie viel Kaffee ist da eigentlich zu viel?
Die Wissenschaft sagt, Kaffee ist eine tolle Sache. Wir haben vorhin von den 30 Pflanzenpunkten gesprochen, die man sammeln sollte. Und da gehört Kaffee dazu. Und hier sind 3 bis 5 Tassen am Tag eine gute Sache. Das schützt übrigens vor Typ-2-Diabetes, den wir heute schon öfter erwähnt haben. Hilft auch vor einigen Krebserkrankungen zu schützen, wie zum Beispiel Gebärmutter- oder Leberkrebs. Hilft, Demenz vorzubeugen und schützt das Herz-Kreislauf-System. Und das Tolle ist, Kaffee, 2 Tassen Kaffee liefern mehr Ballaststoffe als eine Banane. Das muss man sich mal antun. Und natürlich eben Polyphenole, also diese Pflanzenchemikalien, die nicht nur die Pflanze schützen, sondern auch uns. Und da sind 5.000 bis 10.000 Pflanzenstoffe in diesen vielen bunten Pflanzen, die wir konsumieren sollen, die unserem Körper Gutes tun.
Und wenn wir noch kurz, das andere große Thema ist ja Alkohol. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ein Glas sei pro Tag sei sogar gesundheitsfördernd. Andere wiederum sagen, ja, absolut null Toleranz, gar keines, nichts mit Alkohol, Finger weg. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, ja, gar kein Problem, Schleusen auf. Was ist da Sache? Was sagen Sie? Was sagt die Wissenschaft?
Alkohol wird im Körper zum giftigen Acetaldehyd abgebaut. Das ist eindeutig ein Gift, ein Zellgift. Trotzdem in den Blue Zones, wo die Langlebigen leben, wird gerne auch mal ein Gläschen Rotwein getrunken. Und hier wird es auch so sein, es ist eine Frage der Balance. Unser Körper kann auch einiges ab, aber er ist natürlich heutzutage auch durchaus durch andere Gifte belastet. Sehr, sehr viele Umweltgifte wie Ewigkeitschemikalien oder Mikro- und Nanoplastik. Also unser Körper muss ganz schön ackern, das alles zu bewältigen. Ein Gläschen Rotwein in Ehren, sagen viele, und tatsächlich war das lange Zeit auch als Herzschutz gefeiert. Da ist man jetzt wieder ein bisschen von abgekommen. Nichtsdestotrotz, ich will erzählen, warum die Franzosen oft ja, diskutiert wurden mit dem Thema das französische Paradoxon, wo nämlich die Franzosen angeblich weniger Herzinfarkte erlitten haben als die anderen Europäer und Amerikaner, obwohl die ja tatsächlich spät essen, viele Gänge essen und auch Croissant, eine Weißmehl mit Fett und Weißbrot, und die rauchen ja sogar auch, aber sie machen die Liebe, l'amour. Und sie haben natürlich auch vielleicht einen sozialen Aspekt beim Essen. Sie nutzen viel mediterrane Kost, haben eine hohe Qualität beim Essen und sie haben durch den womöglich Rotwein, das wurde diskutiert, einen gesundheitsschützenden Effekt. Man hat erstmal geguckt, ist es das Resveratrol, also ein Pflanzenstoff, der im Rotwein enthalten ist. Da ist auch Traubenkernextrakt drin und Bitterstoffe. Und da hat man das also Fliegen, Würmern und Hefen gegeben und hat gesehen, ja, die leben länger, ja, super. Und dann hat man es hochgerechnet und dann sind das irgendwie so 7 bis 12 Liter Rotwein, die ein Mensch trinken müsste, um an die richtigen Mengen Resveratrol zu kommen. Da lässt die Leber schön grüßen. Das kann es also nicht sein. Nichtsdestotrotz kann Alkohol in kleinen Mengen genossen natürlich auch schon zu einem gewissen Stressabbau führen, was durchaus gut ist. Und das habe ich selber ausprobiert auf dem Anti-Aging-Kongress am Gardasee, wo ein Anti-Aging-Guru sah, dass ich diesen Glukosesensor im Arm hatte und ich mir aber dann Gemüse und Fisch bestellte auf dem Ärztekongress zum Abendessen. Und er sagte dann, nee, bestell dir doch mal Pasta und iss mal Brot und trink mal ein Gläschen Rotwein. Und ich so, oh, naja, soll ich wirklich? Frauen sollen ja nicht mehr als 125 Milliliter trinken und Männer dürfen das Doppelte, aber bitte nicht jeden Tag, maximal an 5 Tagen in der Woche und Wochenende freilassen, wobei das schon ganz schön viel ist. Jedenfalls habe ich mir das dann gegönnt und dann sah ich, der Zucker ist einfach nicht angestiegen. Trotz Nudeln und Brot ist nicht angestiegen, weil der Körper ist mit der Verstoffwechselung des Alkohols, den ich dazu genippt habe, so beschäftigt, dass andere Prozesse brach liegen. Das heißt aber, man hat eben keinen Zuckeranstieg in dem Moment. Und das ist natürlich gar nicht so schlecht, so eine gewisse Kontrolle des Blutzuckers. Das geht natürlich auch anders und ich würde jetzt nicht sagen, dass Menschen Herzschutz mit Alkohol betreiben sollten, also nicht jetzt extra mit Rotwein anfangen, aber es ist eben diese Gemengelage aus verschiedenen Aspekten, die den Rotwein wahrscheinlich noch relativ zum gesündesten Alkohol machen, den es quasi so gibt. Ja, aber ja, es ist wie immer nichts schwarz und weiß.
Welche Küche auf dieser Welt ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die gesündeste?
Es ist die mediterrane Kost, die immer auch in Studien wieder angeführt wird, weil eine große Auswahl an Pflanzen da ist, weil das gesunde Olivenöl dabei ist und eben hoffentlich dann auch gesunder Fisch als Superfood, weil wir da eben von Selen über Jod über Omega-3-Fettsäuren über Vitamin B12 und eine tolle Proteinauswahl alles dabei haben. Aber auch asiatische Küche, zum Beispiel japanische Küche ist super. Da ist sehr viel fermentiertes Gemüse. Das ist durch die Fermentation, wir haben ja vorhin über lösliche Ballaststoffe gesprochen, das ist präbiotisch und fermentiertes Gemüse ist probiotisch. Das heißt, man hat echte Bakterien, die man sich zuführt. So ist auch übrigens das unpasteurisierte Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner oder Natto, fermentierte Sojabohnen von den Japanern oder den langlebigen effektive Mikroorganismen. Das ist so ein saures Gesöff, wo 33 Bakterien und Hefen drin rumschwimmen, die man zu sich nimmt und dann quasi wirklich die Darm Flora anreichert direkt durch Bakterien. Das geht auch mit ungespritztem Gemüsesalat aus dem Garten. Und das ist in Japan sehr stark vertreten. Dort gibt es auch Fisch und man isst eben, man trinkt keinen Alkohol, weil man es nicht so gut verträgt oder weniger. Man isst, wenn Reis, dann nur in kleinen Mengen und nicht in großen Bergen, wie man das hier in Europa adaptiert hat. Und ja, auch Algen sind natürlich dabei und viele andere sehr, sehr gesunde Aspekte. Soja ist ein Tofu, ne, ist ebenfalls mit Phytoöstrogenen vorbeugend für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Brustkrebs bei Frauen. Ist also auch für Männer ein gesundes Lebensmittel. Und das könnten wir, also sozusagen diese beiden Lebensmittel oder Ernährungsformen, die könnten wir auf jeden Fall regelmäßig genießen. Das tut uns ganz gut.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich esse sehr gerne Auberginen, Tomaten und Käse. Und besonders angetan hat es mir der Rohmilchkäse in der Schweiz, wenn ich durch die Berge wandere und dann ist da irgendwie so ein Kühlschrank und dann macht man den auf und da ist dann irgend so ein herrlicher Käse drin und dann tut man da Geld rein, einfach so vertrauensvoll und nimmt es mit nach Hause. Und übrigens auch die Schweizer Eier, die schmecken besser als alle Eier, die ich je gegessen habe, einfach weil sie von freilaufenden, glücklichen Hühnern sind. Also so ein Essen, das finde ich mega. Das haut mich echt vom Sockel.
Und was ist eine Sünde, auf die Sie trotz allem Wissen, das Sie haben, nicht verzichten können?
Für Käsekuchen könnte ich morden, wobei ich kann es gar nicht mehr mal als Sünde sehen, weil wenn ich Tagatose und Galaktose zum Süßen nutze, dann ist das ein richtig gesundes Lebensmittel geworden.
Frau Adler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch sehr. Vielen Dank.